Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast mit der guten Unterhaltung für Kaffeenerds und für alle Kaffeefreunde und Kaffeefreunde. Heute wird es in der Sendung um Kaffeemühlen gehen, Kaffeemühlen der ganz besonderen Art. Die Mühlen, die mein Gast heute zusammen mit seinem Partner Markus baut, sind Legende und werden weltweit vertrieben, sind begehrt und weltweit verbreitet. Das Motto der Firma ist Pars pro Toto, was so viel heißt wie ein Teil steht für das Ganze, worin sich aus meiner Sicht die Detailtreue der Manufaktur auch irgendwie ein Stück weit widerspiegelt. Der Name der Marke ist Titus. Wer jetzt noch nicht weiß, wovon ich rede, sollte gut zuhören und auf jeden Fall dabei bleiben. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, Frank heute bei mir zu haben, einen der beiden Macher von Titus Grinding. Hallo Frank.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Obwohl du ja jemand bist, der die Dinge nicht gerne aufschieben will, hat es doch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt eine Sendung zusammen aufnehmen können. Umso mehr kann ich dir sagen, freue ich mich von ganzem Herzen, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast.
Ja, mal Technikproblem, mal hier und da, aber wie gesagt, ich bin auch froh, dass es geklappt hat und dass wir jetzt hier sind.
Schön, das freut mich. Frank, was für ein Kaffeetyp bist denn du? Bist du eher ein Espresso-Trinker oder eher ein Filtertrinker, eher die hellen Sorten oder auf der dunklen Seite der Macht? Was für ein Kaffeetyp bist du?
Also bei mir geht's morgens eigentlich los mit einer dunklen Röstung, dann über den Tag verteilt eher hell. Filter auch nur ganz hell. Allerdings, den macht der Markus immer, da bin ich komplett raus. Also ich bestimme nur mit, welche Bohnen wir da nehmen. Aber da würde ich sagen, das ganze Spektrum. Was einzig, was mir ein bisschen zu langweilig ist, ist wahrscheinlich Medium.
Medium ist mittelmäßig, ja.
Und ja,
das,
genau.
Das passt auch gar nicht zu mir.
Ja. Ja, aber der Markus, der ist noch schlimmer. Der kennt nur schwarz oder weiß. Und wenn ich eine dunkle Röstung morgens getrunken habe, dann kommt er schon rein. Was stinkt das hier? Ja, aber du kennst das selbst im Kaffeenetz. Da gibt es ja dann auch die Light Roast Fraktion, wo dann die Dunklen sagen, wenn ich Multivitaminsaft nehme, dann trinke ich einen Saft, aber keinen Kaffee.
Keine Batteriesäure für mich.
Ja, genau. Ja. Wie gesagt, wir sind da eigentlich eine gute Symbiose. Und ich finde auch schade übrigens, wenn wir gerade beim Thema sind, dass viele Läden, gerade in Berlin, die machen dann nur hell und viele Leute, ne, die dann auch mal gerne einen dunklen, guten trinken, weil das kann ja auch, bedarf auch schon etwas mehr Zuwendung.
Ja, ich kenne das auch. Gerade hier in Berlin ist alles ganz speziell. Wenn man denn unterwegs ist mit Leuten, die halt einen ganz normalen Kaffee wollen, die sind schon mal schnell überfordert mit dem, was da ausgeschenkt wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Frank, sag mal, du hast eine richtig schön spannende Lebensgeschichte und wäre schön, wenn du vielleicht ein bisschen was davon erzählen kannst, aber speziell eben auch, wie ist denn das eigentlich alles entstanden mit Titus und den Mühlen, die ihr baut?
Ja, also der Ursprung war wirklich, dass wir zum Kaffee, also den Kaffee, den wir gekauft haben, ich rede mit wir immer, Markus und ich, im Supermarkt Lavazza, Hauptsache es stand Crema drauf, weil dann besteht die Möglichkeit, es ist wirklich Crema drin im Kaffee. Haben eine La Pavoni gehabt und die Shots liefen dann so in 3-4 Sekunden und irgendwann haben wir gedacht, das muss doch besser gehen. Und dann habe ich mal im Kaffeenetz gelesen und dann hat es dann geheißen, Partikelgrößenverteilung, eigene Mühle. Und da war Mazzamini 600-700 Euro. Da dachte ich, was? 700 Euro für eine Mühle? Die spinnen, hey, das kann ja nicht wahr sein. Dann habe ich mir eine Braun gekauft für 50 Euro und dachte, boah, das ist aber schweineteuer. Und habe dann direkt für die ganze Woche den Kaffee gemahlen und habe gedacht, dann brauchst du nicht jeden Tag mahlen, ist doch viel besser.
Genau, man
und
ist ja
das
clever.
Aber das hat dann irgendwann echt ziemlich schnell nach Plastik und Kunststoff verbrannt gerochen. Und dann dachte ich, nee, das geht nicht. Ja, und dann haben wir im Endeffekt im Rahmen des Upgraden erstmal eine Bosch, dann eine La Pavoni und dann eine Mazzamini, eine Quama und eine Macab und eine Robur. Und nach vielen, vielen Lesen dachte ich, boah, Versalab, amerikanische Mühle, boah, das Ding ist aber cool. Ja, und dann habe ich irgendwann mal so eine gebraucht geschossen von irgendeinem abgerockten Laden in Colorado. Das war dann die Nummer 144. Und die habe ich dann wirklich günstig gekauft. Der Dollarkurs, der war eigentlich relativ hoch, aber das war dann mit diesem Doppelhopper, Doppeldosing da drauf. Und habe vorher den Markus gefragt, der ja damals als Maschinist gearbeitet hat, als Dreher. Und habe gesagt, ey Markus, wenn ich mir das Ding kaufe, meinst du, das kriegst du geregelt, wenn das jetzt schief und schäl ist? Weil es ja alles Zoll und nicht metrisch. Und da meinte Markus, ja, kein Problem, das kriegen wir schon hin. Ja, und dann habe ich das Ding kommen lassen mit dem Ergebnis, die konnten nicht fein genug mahlen für Espresso. Ja, und dann ging es natürlich los und dann haben wir dann wirklich das Ding auseinandergenommen und gepimpt und die Welle noch Flammen beschichten lassen, weil wir echt keine Ahnung hatten, dachten, die muss wahrscheinlich eine gewisse Toleranz haben, damit man die Streuung vom Espresso, damit man die richtig erwischt, anstatt zu realisieren, dass es einfach eine vorgegebene Geschichte der Mahlwerke ist. Ja, und dann haben wir das Ding gepimpt, haben das dokumentiert im Kaffeenetz, dann auf Homebarista und dann haben die Leute uns irgendwie auch gefragt, ey, könnt ihr mit unserer Mühle auch machen? Und dann haben wir irgendwann gesagt, ey, komm, lass uns da ein Businessmodell machen. Ja, und dann haben wir erstmal die Mühlen gepimpt und es ist ja viel leichter, ein Produkt zu verbessern, anstatt von Scratch zu bauen. Ja, deswegen und dementsprechend, Verslab, die waren natürlich auch nicht begeistert, dass da irgendwelche zwei deutsche Deppen in Anführungsstriche da irgendwie sagen, das geht besser so und so.
Wann war das gewesen, Frank?
Aber
Wann, zu welcher Zeit war das
das
ungefähr?
war so, ich würde sagen, das ist so 14 Jahre her. Also zu 2010. Ja, und die Verslab kam raus 2007. Und dann hatten wir doch dann einige ja, Kunden und irgendwann haben wir gedacht, ey, wir können das gar nicht mehr machen, weil die Dinger sind alle einzeln gefertigt und alle verschieden, dass unsere Sachen passen nicht. Und dann haben wir gedacht, wir machen lieber ein eigenes Batch mit einer eigenen Version.
Das
Und
heißt,
das
die, warte mal, die VersaLab, die war sozusagen, die hatte so viel Toleranz, ne, aus der Fertigung heraus, dass eure Standardteile nicht ohne weiteres gepasst haben, oder?
genau. Weil die wurden alle nach ja, Build to Order heißt es. Das mag sich für viele gut anhören, aber wenn die Sachen dann nicht kompatibel sind, dann ist es eigentlich für uns schlecht. Ja,
Ja,
die
klar.
Leute hatten Einzelstücke von mir aus, aber was nützt mir ein Einzelstück, wenn die Sachen nicht kompatibel sind und ich kann da tauschen, wenn was kaputt ist, relativ schnell. Ja, und
Wie war
das.
das? Warte mal, wie war das damals? Wie haben die denn, haben die davon mitgekriegt, dass ihr das macht? Weil du sagst, ja, die waren nicht begeistert. Also war das von Anfang an denen bewusst, dass ihr hier die Mühlen pimpt oder?
Ja, ich meine, das wurde ja auch im Forum dann auch im Detail, wurde das kommuniziert, dass man halt die Lager weiter auseinander macht und anstatt Lager, die 1,50 € kosten, Lager nimmt, die 5 € kosten. Ja, also keine chinesischen, sondern SKF oder ja, andere hochwertige Lager. Und ja, das musste dann auch, die Mahlwerke mussten nachgearbeitet werden, weil die haben auch einen Einfluss auf die Parallelität. Und zwar hat das mit dem konischen Mahlwerk zu tun.
Ist eine Hybrid, wie sagt man
Genau.
dazu, Hybrid-Mühle,
Ja, DRM
ne?
ist praktisch, die Italiener haben dieses Mahlwerk, die Mahlwerkgeometrie erfunden und Verslab hat dann eine Mühle gebaut, die wirklich, die war ihrer Zeit einfach viele Jahre voraus. Ja, und uns hat die fasziniert. Ja.
Lass mal kurz vielleicht noch mal da kurz drauf eingehen. Also diese Hybrid-Mahlwerke, die ihr nachher am Ende auch mit adaptiert oder selber auch die DRM benutzt, ne? Heißen die
Ja,
DRM? DRM
DRM, genau.
benutzt. Das ist praktisch so eine, ich weiß gar nicht, ist das ein Stück oder ist das, sind das
Nee, das sind wirklich zwei Mahlwerke, die übereinander montiert sind und das konische Mahlwerk, ja, es heißt eigentlich, das bricht vor, das macht es auch, aber letztendlich werden die praktisch die vorgebrochenen Bohnen, also die Bohnenfragmente, werden durch diesen inneren Konus in die Mahlscheiben propellert sozusagen. Und dadurch ist man auch unabhängig von dem Druck von oben. Ja, weil bei einem Hopper, also bei einer Robur oder was weiß ich, bei so einer konischen Mühle, da hast du halt dieses Popcorning und wenn weniger Bohnen im Hopper sind, kannst du zwar den Mahlgrad nachjustieren und das Ganze ein bisschen beim Dialing In praktisch, dass du mit der Durchlaufzeit wieder hinkommst, aber du extrahierst viel weniger. Also das ist dann auch wirklich nachweislich. Und das ist halt bei der DRM, hast du die Konsistenz von der ersten bis zur letzten Bohne, weil das halt ziemlich konsistent ist.
Ja, okay. Verstehe. Und das waren aber nicht die einzigen Sachen, die ihr dann am Anfang irgendwie, habt ihr da gleich schon eine Firma gegründet oder ihr habt doch dann so verschiedene Mods gemacht, auch für die EK43 Sachen und
Ja,
so, ne?
genau. Dann haben wir eigentlich unsere eigene Version erstmal gebaut. Und haben dann im Jahr, boah, vielleicht 8 Mühlen verkauft. Also da sind wir Montag zur Arbeit gekommen und haben gedacht, ja, was machen wir heute? Ja, ist Baustopp, ja, komm, wir gehen spazieren. Und am nächsten Tag, komm, wir zocken ein bisschen Call of Duty. Also wir haben 8 Mühlen im Jahr verkauft und haben da wirklich, wir wären pleite gegangen, wenn wir nur diese DRM-Geschichte gemacht hätten, also nur mit der Titus. Weil da gab es natürlich so ein paar diese Big Shots, wie man sie nennt, die dann sagen, ey, so ein Ding will ich haben, kostet es, was es wolle. Und dann haben wir aber, dann kam diese EK-Geschichte raus, wo Matt Pörger auf dieser Weltmeisterschaft einen zweiten Platz gemacht hat. Und die ganzen Cafés wollten auf einmal eine EK haben, EK43. Und konnten aber mit diesen Mühlen nicht dosieren. Das heißt, der Barista musste 2 Stunden früher kommen jeden Tag und dann, was weiß ich, 100, 200, 18 Gramm, 20 Gramm Portionen abpacken in so Tupperdöschen. Und wenn ein Kunde reinkam, dann haben die das dann halt vermalt. Und das war aber sehr zeitaufwendig. Ja, und dann haben wir dieses Dosing-Tool, was ursprünglich aus der Munitionsgeschichte kommt, wo Schwarzpulver in die Kartuschen reinkommt. Und da hat VersaLab natürlich auch einen Großteil, sage ich jetzt mal, im Kaffee-Business dann adaptiert. Und wir haben das Ding dann etwas umgebaut, haben die Spacer umgebaut, dass wir praktisch mit Unterlegscheiben das ganze Ding so ein bisschen abrunden konnten. Und ist jetzt natürlich nicht super genau, aber so auf 0,3 Gramm. Ja, und dann haben wir die Dinger erstmal verkauft.
Also nur als Einzelteil für die EK43 praktisch
Genau.
zum, also
Ja.
als zusätzlicher
Als
ja,
Add-on
Feature.
für die Gastro und haben da 5 Jahre Garantie drauf gegeben, also selbst bei B2B. Und das war dann natürlich ziemlich erfolgreich. Dann haben wir noch eine Siebträgerhalterung gemacht, dann den Burr Carrier, also diesen Vorbrecher, wo wir eine andere Steigung genommen haben, ähnlich wie bei dieser türkischen Vorbrecher. Der türkische Vorbrecher, der hat dann praktisch auch die türkischen Scheiben und du kannst damit feiner mahlen, aber wenn du jetzt grob mahlen willst, zum Beispiel für Cold Brew, dann kommst du mit diesem Dial-Knopf nicht grob genug. Und dann haben wir einen Dial-Knopf rausgebracht, der noch so einen Zugbolzen hat, dass du noch mal eine Runde gröber malen kannst. Ja, und da haben wir dann mit diesen ganzen Add-ons inklusive dem Exklusivvertrieb von SSP, von den Scheiben, haben wir dann wieder ganz gut uns über Wasser halten können.
Wahnsinn.
Ja.
Das heißt, das habt ihr also praktisch, also eigentlich ist das ein Riesenbusiness gewesen gegenüber den Titusmühlen, die ihr
Ja,
dann gebaut habt, die eher noch
muss man
nicht jetzt
sagen.
so in großen Mengen verkauft wurden, ne?
Naja, also mit dem Burr Carrier sind wir mittlerweile bei Nummer 680 oder so. Also da haben wir wirklich für über 1/4 Million Euro schon verkauft von den Dingern.
Das ist ein Ding, ja. Und ich meine, dann seid ihr ein bisschen auch für den Erfolg der EK43 mitverantwortlich, oder? Ihr seid da relativ schnell drauf
Ja,
aufgesprungen, oder?
ich würde das jetzt nicht überbewerten, aber Mahlkönig wollte dann damals mit uns zusammenarbeiten und wollten auch diese Dosing-Tools von uns kaufen. Und dann haben die aber auch gedacht, ey, das ist so eine Gschisti-Gschasti-Firma. Ja, das ist hier, guck mal, Mahlkönig ist ja ganz anders aufgestellt mit Controlling und ja, und dann waren die im Endeffekt, haben die gesagt, ja, wir können das ja so auf Provisionsbasis machen und im Endeffekt haben die sich aber ganz rausgetan. Na, das war nicht so deren Ding.
Naja, gut.
Aber wir haben wir auf jeden Fall mit denen auch mal und haben auf einer Messe schon mal so ein Dosing-Tool draufgeschraubt und die fanden das auch ganz toll. Und die hatten ja auch zwischendurch immer verschiedene CEOs und die Leute, die bei Malkönig arbeiten, da haben wir eigentlich auch ein ganz gutes Verhältnis mit, besonders hier der Ansgar und ja, die Geschäftsführung, die kannte man eigentlich auch ganz gut.
Ja, naja, klar. Ich meine, es war halt auch so eine, es war schon auch so eine Aufbruchszeit damals, ne? So die Third Wave-Geschichte ging gerade richtig los, ne?
Ja, und wir haben uns eigentlich schon fast geärgert, haben gedacht, ey, warum haben wir eigentlich keine Mühle gemacht mit so einem 98er Mahlwerk? Ja, weil die kamen dann auch langsam, peu à peu, dann kamen dann, ich glaube, Ultra, Kaffertec und ja, verschiedene, dass dieses uniforme Mahlgut auf einmal so eingeschlagen ist in der Kaffeeszene, weil gerade bei den hellen Röstungen kann man einfach höher extrahieren. Und man hat mehr Klarheit, weniger Textur, mehr Clarity. Und mit der Titus waren wir eigentlich auf so einem guten Kompromiss zwischen den beiden Features. Aber die richtige Light-Fraktion, die wollt halt die 98er Scheiben haben, ne?
Lass mal kurz bei der Titus erstmal bleiben. Ist ja eine super spannende Mühle. Ist eigentlich eine mehr oder weniger optimierte Kopie der VersaLab damals, ne?
Ja, ich meine, genau, ich meine Kopie, also der Markus hört das gar nicht gern, ne? Aber
Ja,
das
okay.
Funktionsprinzip ist natürlich ganz klar. Nur, ich meine, guck mal, was ist der Unterschied zwischen einer Robur und einer Nino, Elektra-Nino? Was ist der Unterschied zwischen einer Mazer und einer Markup? Das ist einfach, ja, der Aufbau, das Prinzip ist gleich, aber der Rest, also vom Antrieb, Elektrik, Mahlwerk, Burr Carrier, Viper, ist eigentlich alles anders. Und zwar war es für uns wichtig, dass wir nicht gegen irgendwelche Patente verstoßen. Weil wenn wir als kleine Firma da mit irgendwelchen Klagen aus Amerika rechnen müssen, ey, da ist ja der Anwalt, das ist mit fünfstellig geht's los.
Ja.
Ja, also das wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Und dann haben wir Gott sei Dank auch hier einen netten Patentanwalt kennengelernt aus dem Kaffeenetz, den lieben Jazzadelic, das ist da sein Online-Name, und der hat uns da auch super beraten und das hätten wir uns auch gar nicht leisten können, einen Anwalt. Und der hat uns dann echt total geholfen und ja, das war also ja, wichtig, dass wir da, ne, auf der sicheren Seite sind.
Ja, erstaunlich, weil ich meine, klar, du hast natürlich vollkommen recht. Im Detail unterscheidet sich wahrscheinlich von dem Innenleben so ziemlich alles. Aber ihr habt ja auch optisch da eine unheimliche Gleichheit zur VersaLab drin, ne? Also dass das so durchgelaufen ist, ist schon ein Ding, ne?
Ja, ich muss dazu sagen, also mir wurde damals gesagt, ich bin ja auch nur Laie, erst recht juristisch. Und also mir wurde damals gesagt, ihr könnt die Mühle weltweit verkaufen, aber ihr dürft die nicht im gleichen Look nach Amerika verkaufen. Das heißt, im gleichen Look mit dieser schwarzen Beschichtung, Messingkegel, ich meine, Messing haben wir eh nicht genommen, das riecht ganz übel, aber farblich halt. Ne, und alles andere waren wir total safe. Ja, und guck mal, moralische Bedenken hatten wir jetzt echt nicht, weil die waren ja auch total resistent, beratungsresistent, wenn wir gesagt haben, ey, euer Mahlwerk, wenn das konische Mahlwerk, der innere Konus, wenn der nicht genau ist, wenn der nicht die Bohrung hat, 90 Grad zu Planflächen, dann kriegst du die Mühle nicht ausgerichtet. Ja, aber das wussten die wahrscheinlich selbst.
Ja, also ja, gut, dass ihr das mal sozusagen richtig gemacht habt. Kommen wir noch mal aufs Mahlwerk von der Titus. Ihr habt dann aber eigentlich genau dieselben DRM-Scheiben Koni benutzt, oder?
Nein,
Nein?
die Versap, die haben, glaube ich, einen eigenen Konus und auch ein anderes andere Scheiben.
Aha.
Wir haben die aber direkt von DRM aus Italien bezogen und haben den Konus bei Bedarf nachgearbeitet.
Ach,
Das heißt,
selber
der
noch
wurde
mal.
gemessen, ja, obwohl der praktisch schon gehärtet war, wurde er dann auf der Drehbank aufgenommen, weil wir haben manchmal haben wir gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Die Welle, die wurde mit Aufmaß gedreht und dann auf einer Rundschleifbank gefertigt. Das heißt, die ist wirklich genauer als 5 μ, ja, um den Dreh. Und der Burr Carrier ist genau die Bohrung 90 Grad zur Planfläche. Und warum haben wir da eine Ungenauigkeit drin? Und dann haben wir das Ganze unserem Dreher gegeben, der das dann mit Mahlwerk auf der Welle gemessen hat. Und dann hat sich herausgestellt, dieser innere Konus, die Planflächen sind nicht 90 Grad zur Bohrung. Und dann haben wir die immer nachgearbeitet. Und dann kamen wir gut aus der Nummer raus.
Verstehe. Und sag mal, DRM ist, war mir jetzt gar nicht so bekannt. Gibt's die Firma noch? Also
Na, die gibt's nicht wirklich. Die haben irgend noch eine Mühle, die nennt sich, glaube ich, Grindy, die auch dieses Hybridmahlwerk hat. Aber die ist auch ziemlich wuchtig und hatte irgendwie ein paar andere Flaws. Also die ist nicht so gut gelaufen.
Okay.
Ja, obwohl das Mahlwerk halt und die Geometrie, das war deren Erfindung damals und lief damals, ja, noch etwas günstiger als so eine Mazda Mini und lief ganz gut.
Ja, aber ihr bezieht die Mahlwerke immer noch von denen oder wo?
Genau.
Ja, also das heißt
Aus
sozusagen,
Italien.
die kriegt ihr einfach von der Firma noch
Ja.
so
Wir haben
gefertigt.
zwar auch schon mal SSP-Mahlwerke, aber wir sind mit den italienischen, sind wir wirklich voll zufrieden und die sind kein Deut schlechter als die von SSP in diesem Bereich, in dieser 68er Größe.
68er
Ja.
Größe der Scheiben und der
Ja,
Koni,
beides.
gleich
Der
beides,
Konus,
ja?
genau.
Ah, okay, wow. Ja, okay. Hybridmahlwerk, Titus. Ja, ist so ein bisschen das Schlachtschiff, ne? Also auch preislich ja nicht ganz, also.
Also preislich auf jeden Fall Schlachtschiff.
Na?
Ne? Die Oberflächen, das ist natürlich eine Katastrophe, muss ich echt sagen. Also wir haben jetzt erst, ich habe eine hier stehen im Workshop, komplett DLC, ist eigentlich so ziemlich das teuerste. DLC, Diamond-like Carbon, wie ein synthetischer Diamant. Eine reine Kohlenstoffbeschichtung, biokompatibel, 1, 2 μ. Absolut homogen, also von der Dicke, mega hart, aber man braucht jetzt nicht denken,
Gibt's
dass
keine
du da beim
Kratzer,
Hammer.
oder?
Ja, das ist eigentlich, weil das hat dann, wenn der Untergrund weich ist, wie Aluminium oder Edelstahl, dann hat man da den Eggshell-Effekt, also diesen Eierschalen-Effekt. Ne, außen mega hart, aber direkt darunter weich und wenn die Beschichtung 1, 2 μ dick ist,
Ja, gut,
dann
ne?
hält sie nicht viel aus. Also es ist mehr eine optische Sache. Ja, und für die Germaphoben, Bakterien können sich nicht drauf fortpflanzen. Das hören natürlich immer die Frauen gern. Ne? Und du kannst dir
Aber die
vorstellen,
mögen den Preis nicht, oder?
ja, kommt drauf an. Aber weißt du, ich habe einmal, bin ich wirklich, habe ich ins Fettnäpfchen getreten und habe gesagt, ja, hier mit Woman Acceptance Factor, so, da ist halt, ne, weil die von den Oberflächen und da wurde ich total angepöbelt. Ich glaube, von einem Ami oder Engländer, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil ich denke, ey, das ist doch super, wenn die Frau ein Mitspracherecht hat und wenn der das nicht gefällt, dann kann ich mir das Ding eben nicht in die Küche stellen. Ne?
Ja.
Und dann ging es aber im Endeffekt drum um die Partnergeschichte. Man muss Partner Acceptance Factor. Verstehst du? Ja, so, und auf
Nicht
jeden
so
Fall ist
ganz,
es.
aber.
Ja, es ist auf jeden Fall. Ne, ich habe mich auch gewundert, aber die haben dann auch verstanden, dass es in Deutschland nicht so ganz so genau genommen wird. Aber da sind dann oft die Damen der Schöpfung, die ne, da ein großes Mitspracherecht haben.
Ja.
Und wenn die dann hören, easy clean, antibakteriell,
Ja, ja, ja.
Lotus-Effekt,
Ja, ich
ja,
verstehe.
und ne, weil eine gebürstete Oberfläche, die ist schwieriger zu reinigen, wie so eine richtig geschlossene.
Ah, okay, ja klar, ist ja logisch, weil der ja auch mehr Oberfläche ist dann, ne? Also,
Ja.
ja, okay, ja. Diamond-like Carbon, ja, Material und Beschichtung ist so ein bisschen auch euer Steckenpferd, ne? Also ihr baut nicht nur die Mühlen, sondern ihr macht auch ganz viel Spezial, ne? Spezialbeschichtung und
Ja, und da muss ich das wirklich dem Markus nochmal ein Lob aussprechen. Also mit den Oberflächen umzugehen, das ist eine Meisterleistung. Also das ist wirklich ein falscher Handgriff und das war's. Du kannst keinem eine Mühle, die 7.000 Euro netto kostet, mit einem Kratzer verkaufen. Ja, und da musst du riesige Rabatte einräumen und oft sagen die Leute, boah, Frank, ey, sei mir nicht böse, also lieber ohne Kratzer, ne? Egal, was das kostet, aber ja, und da müssen wir natürlich oft einen Kompromiss finden. Wobei, irgendwann hat sich das so ein bisschen gedreht, weil die meisten Leute dachten immer, Titus, ist nur bling, bling. Was für ein Schwachsinn, ne? Und dann hatten wir so ein paar Freaks auf Discord eigentlich, die so eine Mühle gekauft haben und haben dann festgestellt, dass die vom Output auch wirklich richtig gut ist, vom Workflow, nebenbei auch noch gut aussieht. Ja, und dann, großes Thema, externes Power Supply. Ja,
Ja.
das ist bei der Titus so groß wie so ein Oldschool-Autoradio. Ja, also so ein DIN-Schacht, ja, aber bei den anderen halt etwas größer. Ja, und da muss man natürlich auch Platz für haben.
Genau, das ist so ein bisschen ein, ja, du sagst jetzt auch,
Damoklesschwert,
ja, auch
würde ich
so ein
sagen
bisschen
mal.
der Elefant im Raum, ne? So,
Genau,
also du hast
ja.
eine wunderschöne Hochglanzmühle mit Spezialbeschichtung und so genau gearbeitet, dass das Mahlgut irgendwie optimiert rauskommt wie kein zweites. Und dann hast du halt so ein Schlachtschiff von Netzteil rumliegen, gefällt halt nicht jeden. Aber augenscheinlich hemmt es euren Absatz nicht. Also
Nee,
eure
ich
Kunden haben
meine,
da wohl weniger Probleme
ja,
mit,
ich
ne?
meine, ich muss dazu sagen, es gibt schon viele Leute, denen das wirklich stinkt und ich kann die total verstehen. Ich kann das total nachvollziehen. Aber was soll ich machen? Es ist halt so. Dann müsst ihr euch was anderes kaufen. Das geht halt nicht. Wir haben das Konzept ist so, das Ding ist CE abgenommen, das kannst du auf der ganzen Welt benutzen. Wenn es kaputt geht, schmeiß weg, 100 € neues und fertig aus, ne? Und das macht halt auch viel aus.
Erzähl mal ein bisschen nochmal dazu, weil ich meine, das ist ja schon so ein Knackpunkt für den einen oder anderen. Ihr habt euch da, also sagen wir mal, das ist nicht aus der Not raus geboren, sondern das hat ja einen Hintergrund. Ihr habt euch ja da ein bisschen was überlegt, ne? Also du hast schon gesagt.
Genau. Ich meine, du kennst ja auch ausgelagerte, bei Plattenspielern gibt es ja ausgelagertes Netzteil. Ja, im Hi-Fi-Bereich ist das keine Seltenheit. So, und bei uns, das kommt natürlich auch noch hinzu, natürlich jetzt im Nachhinein interessiert das kein Schwein mehr, weil wir waren damals die Ersten, die diese Adjustable Grind Speed, also eine flexible Mahlgeschwindigkeit implementiert haben. Und das geht nur, wenn du halt einen fetten Motor hast mit DC, da kannst du dann auf 12 Volt kannst du das Ding ja viel besser dosieren. Und das haben wir damals auch in Kombination mit der Verriegelung patentieren lassen. Mittlerweile, ja, guck mal, das macht jeder. Das ist Standard. Ja, aber wir haben es nachgewiesen, dass wir da Einfluss auf die Partikelgrößenverteilung haben bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Und ja, ich sag mal, andere Hersteller haben gesagt, ja, wenn ihr es eilig habt, macht er schnell und wenn er Zeit hat, macht er langsam, weil das Mahlgut warm ist nicht gut und kalt ist besser, aber das ist Quatsch. Ja.
Ja, stimmt, da wart ihr eigentlich ganz weit vorne, ne? Dass
Aber das interessiert dann nach ein paar Jahren kein Schwein mehr. Das ist genau wie irgendeiner bei dir im Dorf den neuesten Benz hat, dann ist er in aller Munde, sobald der ein Jahr alt ist und jeder Dritte hat so ein Ding, dann interessiert das kein Schwein mehr, wer den ersten hatte, ne?
Ja, das ist
Also
richtig. Ja, ist nur deswegen so spannend, weil es ja im Moment auch so ein, ja, für manche so ein spezieller zusätzliches Feature ist, was im Grunde genommen, im Grunde genommen als Verkaufsargument gilt, ne?
ja, es hat Einfluss auf die Partikelgrößenverteilung. Das haben wir auch, wie gesagt, mit objektiven Daten nachgewiesen. Bei anderen Mühlen, wie bei den, die wir haben, ist das nicht so, macht das nicht so viel her. Ne?
Also im Grunde genommen kann man sagen, umso langsamer ich male, umso weniger feinst, ne, oder?
Nee, das
Nee?
ist nicht der Fall, weil ist auch nicht so, dass die statische Aufladung dadurch weniger wird. Also wir haben im Endeffekt der Sweet Spot ist zum Beispiel bei 330 Umdrehungen. Und wenn du jetzt mit 400 Umdrehungen malst, dann ist die Durchlaufzeit schneller. Ja,
Okay.
also du malst langsamer. Und dann hast du praktisch auch eine langsamere Durchlaufzeit. Und das ist aber nicht typisch und das kann nicht auf jede Mühle übertragen werden.
Und du redest jetzt speziell nur von der Titus, weil wir
Genau.
haben ja, okay. Und ja, gut. Und ihr habt ja auch, was ich gesehen habe, die Titus dann auch über die Jahre in unterschiedlichen, wie soll man sagen, ja, Versionen gebaut, also weiß ich, das Display hat sich
Ja,
verändert
genau,
und
das
so, ne?
Display, da hat man am Anfang, hatten wir so ein normales Display, was dann wirklich nur die Geschwindigkeit abgelesen hat. Und irgendwann, ich meine, deswegen hier dieses Pass pro Toto, das ist wirklich, also die Titus, die neueste Version, die hat praktisch einen Messschand verbaut. Und vor Corona konnte man den noch kaufen. Der hat, glaube ich, 30 € gekostet oder so. Und jetzt wird der praktisch nur für uns gemacht, weil die gibt's gar nicht mehr in der Größe,
Was
wie wir
ist
die
das?
benutzen. Also der Messschand ist praktisch so ein Teil, was die Sachen abliest und ans Display weitergibt.
Ah, okay.
Und im Display kannst du dann praktisch sehen, anhand der Voltzahl, die Geschwindigkeit, dann gibt's irgendwie so eine Conversion, wie man das umleiten kann. Und oder die Härte der Bohnen, die Power, die abverlangt wird. Ja, das lässt sich so übersetzen. Viele sagen, ja, man sollte die Mahlgeschwindigkeit anzeigen. Aber für uns war nur wichtig die Reproduzierbarkeit, dass man den Wert wiederfindet. Ja, und zudem würden wir auch gar nicht, keine Ahnung, wie wir das machen müssten. Ne? Kommt natürlich noch dazu. Klar, wäre ein schönes Extra. Manche haben das, aber keine Ahnung, wie das geht. Ne?
Sehr schön, Frank, sehr
Ja,
schön.
aber wir werden auch mal eine Version wieder ohne Display machen. Das heißt, da ist dann kein Messstand drauf, kein Display. Und dann werden wir vielleicht sogar die Frässpuren, weil, guck mal, Leute, die im Büro sitzen, ITler, die sagen, boah, wow, this is great. Ja, und für uns sind die Frässpuren das Billigste, was es gibt. Ja, das kommt so aus der Maschine raus. Aber es gibt Leute, die finden das toll. Und mein Gott, ey, dann lass uns mal sowas machen. Das machen viele Hersteller. Ne?
Das hat dann so einen Scheckig-Effekt dann,
Ja, genau.
ne? Ja.
Ja, oder so mit Streifen, je nachdem, in welche Richtung gefräst wird. Ja, dass man auf jeden Fall die Frässpuren sieht. Das gibt es auch bei hochwertigen Verstärkern.
Ja, ich denke, jeder Effekt, der optisch irgendwie Eindruck schindet, ist okay, ne? Ich meine, Geschmack ist halt, ja,
Ja, und weniger
unterschiedlich.
Arbeit, die kann man wieder günstiger verkaufen, vielleicht sogar ohne Display, weil ich brauche das Display nicht. Ich brauche auch nicht den Messstand. Das machst du irgendwann am Anfang nach Gehör und dann, oder kaufst sie so ein Lasermessding für 20 Euro. Ne?
Naja, gut, ich meine, wenn du das variabel einstellen kannst, und ihr das weiterhin mit als Feature anbietet, dann wäre es natürlich schön, wenn man es
Ja.
trotzdem
Oh,
sehen kann.
verstellen kann man es nach wie vor, aber man hat dann halt kein Display. Ne? Also wie gesagt, ist mal eine abgespeckte Version, weil guck mal nach Amerika, ey, da sind jetzt hier die Tariffs. Der Dollar ist um fast 20% gesunken. Also für die Amis ist das schon richtig fett. Und guck mal, ob du jetzt mal 7.000, 8.000 € für eine Mühle zahlst, oder die wird jetzt 30% mehr. Jetzt sagen natürlich manche Leute, ja, wenn du das Geld hast, dann macht dir das auch nichts mehr. Ey, aber
Naja,
die
das.
Engländer sagen, one sleeve can break the camel's back. Also, ne? Das ist dann das letzte.
Das letzte bisschen zu viel, ja.
Ja,
Kann sein.
genau.
Das kann sein, ja. Wobei auf der anderen Seite dürften ja für uns jetzt die amerikanischen Mühlen hier, Weber und Cafertech, günstig werden, oder?
Ja, ich gönn's allen. Also, kauft euch, was ihr wollt, seid glücklich. Ne, aber es ist bei uns tatsächlich, also die Titus, die ist echt nicht nur Bling. Und am liebsten wäre mir, wenn ich so ein Ding hätte zum Verleihen, aber ey, die kriegst du manchmal nie wieder zurück. Und ja.
Ja, Titus, spannende Mühle, finde ich auch sehr schön, auf jeden Fall. Aber erzähl mal mehr. Du hast, ihr habt nach der Titus auch weitere Mühlen noch gebaut,
Ja, genau.
ne?
Ich meine, für uns war wichtig, dass wir dann jetzt mal eine 98er machen und dass wir dann auch nicht hier als Copycats immer da stehen. Ja, weil für manche Leute war das Wärtsilabkopie, ist doppelt so teuer und ne. Und dann ist das ja auch für einen selbst so ein bisschen Challenge. Ne? Und dann hat wirklich der Markus am Zeichenbrett, ey, 2 Tage, 2 Nächte, hat dann die Nautilus gezeichnet und hat sich da so mit der Verstellung und mit der Verriegelung, weil das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja, dass die Verriegelung, die übrigens bei der Titus patentiert wurde, weil wir im maximal verriegelten Zustand haben wir praktisch das Mahlwerk in maximal paralleler Position und die Welle ist dann praktisch dementsprechend genau in der Flucht. Und das hört man auch, wenn man den Nullpunkt findet und dann erst festmacht, dann sieht man, dass der Nullpunkt wandert. Ja, also ins Positive. Und deswegen ist diese Verstellung ein kritischer Punkt. Bei der VersaLab zum Beispiel, da verriegelst du und drückst den Kegel eigentlich aus der Flucht.
Beim
Ja,
Verriegeln,
oder
durchs Verriegeln.
genau, oder ins Gewinde rein. Ja, und übers Gewinde spannen macht man eigentlich nicht. Also maschinenbautechnisch. Und bei der Nautilus ist da wirklich auch was richtig Geiles entstanden. Wobei die hat halt keine Förderschnecke, aber ist eine super Filtermühle. Und ja, mit HU-Scheiben, diese SSP-Espresso-Scheiben, malt die halt auch staubfein für Espresso, aber da muss man natürlich auch ein Fan für sein und das geht nur bei hellen Röstungen. Alles andere, Mittel oder Dark Roast, oh, überextrahiert, kann ich keinem empfehlen. Aber für helle Filtersorten, super, super wenig Anhaftungen, tolle Mühle, hat halt noch ein größeres Power Supply, aber bleibt auch nicht stehen. Ja? Unsere Mühlen bleiben nicht stehen. Und wenn einer sagt, oh, stimmt nicht, meine Mühle bleibt stehen, ey, schick die zurück, das fixen wir. Ja, und wir sagen unseren Kunden auch, wir kommunizieren das nicht mehr, aber wir haben noch eigentlich keinem Erstkunden irgendeinen Cent für garantiemäßig, also ob das nach 5 oder nach 8 Jahren ist, haben wir noch nie irgendwas abgenommen. Mhm. Ja, aber wir, ja.
Habt ihr denn Rückläufer, also die wirklich sagen, du, ihr habt mir hier zu viel versprochen oder?
Also haben wir einmal gehabt. Das war aber ein Typ, aber ich glaube, der hatte wirklich ein finanzielles Problem, wollte dann rückabwickeln. Haben wir auch gemacht. Da sind wir eigentlich relativ großzügig. Aber, ey, wenn das Ding zerkratzt ist, ja, ey, das sind Kosten, da wirst du nicht glücklich.
Hm, ne? Ja,
also,
ja.
Und die Base, da knallst du mit dem Siebträger drauf. Das hat irgendwann mal Patina und ich finde, es gehört dazu. Aber so als im Rücktausch, da geht's nur mit Abzügen.
Ja, verstehe. Verstehe. 98er Scheiben und du sagst, HU ist da die Standardwahl für die Nautilus, weil eben eher für helle Bohnen ausgelegt.
Bei Espresso. Hm. Aber für Brew, also für Filter, haben wir damals unsere Custom Brew Scheiben bei SSP in Auftrag gegeben.
Mhm.
Er hat die natürlich auch in eigener Regie dann schon mal ein bisschen geändert und dann haben wir gesagt, ey, wir wollen die nicht geändert haben. Bitte mach die so, wie wir das wollen. Und dann meinte er dann auch so, ja, so ist aber besser, weil der hatte immer gern Espresso-kompatibel. Aber mit guten Filterscheiben kannst du kaum Espresso machen.
Ja,
die haben einfach ihren Peak auf einem anderen, auf einer anderen Mühgröße.
Hm. Mit ihm meinst du Hang Sung oder wie heißt?
Hang Sung, genau.
Ja. Ja. Hm. Der Macher, ne? Also
ja, der super Typ und aber der ändert halt auch die Namen, keiner blickt durch und Ultra Low Fine und Low Fine und High Uniformity und alle sind eigentlich verzweifelt, ne? Aber wir haben jetzt auch nicht die Muße, da waren wir wirklich mit objektiven Daten mal alles hinzustellen und dann webseitentechnisch, weißt du selbst, sind wir auch nicht so gut aufgestellt. Die dümpelt so dahin und wir haben weder Zeit noch Lust. Der Markus schimpft zwar immer mit mir, kümmere dich um die Website. Aber weißt du, wir sind so ausgelastet, dass wir es bis jetzt nicht gebraucht haben.
Ja, ich denke, vielleicht findet sich ja nach dem Podcast jemand, der euch da zur Hand geht.
Ja, du, wir haben eigentlich, die ist auch schon bezahlt.
Ach so,
ja, und wir zahlen seit 10 Jahren. Ich muss die halt mit Informationen füttern.
Ja, verstehe.
Darum geht's, ne? Mhm. Das Machen, das Technische, das kann, ich will nicht sagen, kann jeder, aber das können die Experten, aber ich bin derjenige, der die mit halt
füttern verstehe. Muss. Verstehe, es hapert am Content. Gut, genau. Dann haben wir das auch geklärt.
Ja, ja.
Die Webseite ist Programm, ne? Also das ist schon im Grunde
das
genommen.
Das sind Running Gags.
Ja.
Ich habe die Website fertig.
Ja. Nochmal zurück zu SSP. Ihr verbaut also außerdem DRM-Scheiben, SSP-Scheiben. Da habt ihr auch, ich weiß nicht, einen Vertrieb von SSP oder was? Ja.
Ja, wir haben damals in einem richtigen Moment den SSP, den Hans Sohn gut erwischt und haben gesagt, ey, pass auf, lass uns da den Exklusivvertrieb machen.
Mhm.
Und dann meinte er, wie ist mit dem Commitment? Aber wir verkaufen da relativ viel. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. Wir beschichten die hier und die werden dann mit biokompatiblen Beschichtungen und wir benutzen da eine spezielle Beschichtung, die auch wirklich, also erfahrungsgemäß, die wenigsten Anhaftungen hat.
Mhm.
Ja, wir haben da auch schon alles durch. Ganz am Anfang, da gab es nur Tin und wir haben da wirklich alles probiert, sind oft auf die Nase gefallen und mussten dann wieder entschichten oder das ist dann auch, ne, mit Beschichtungen ist oft wie Euphorie mit Berg- und Talbahn.
Mhm. Aber ihr habt jetzt sozusagen, also nur damit ich es so für mich nochmal richtig zusammenkriege, also ihr bekommt praktisch den Rohling von SSP und
genau.
Ihr beschichtet dann für eure Mühlen die Dinge extra, aber ihr verkauft die dann theoretisch würdet ihr denen auch verkaufen, ja, okay.
Mhm. Genau, auch weltweit, da sind oft Leute aus Saudi-Arabien oder Amerika, Ja, weil wir halt diese Brühscheiben haben und die Brühscheiben, die sind schon ganz gut etabliert für Filter. Also auch von einigen Leuten, die da wirklich, ja, mitreden und die aber wirklich in eigener Regie, das war jetzt nicht, dass wir denen irgendwie die Dinger geschenkt haben und die angebettelt haben. Ja, das dauert immer, aber die haben schon sich etabliert, die Brühscheiben.
Du hast vorhin, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, du hast vorhin gesagt, die Nautilus hat keinen Pre-Breaker oder keine Schnecke?
Genau, da ist praktisch ähnlich wie, ja, da geht es praktisch über die Schwerkraft und die Bohnen landen aber eigentlich alle zwischen den Scheiben und ja, wir machen vielleicht mal eine Version mit dem Pre-Breaker, ja, aber mittlerweile ist eigentlich, ne, wir haben ja jetzt auch die Nimbus rausgebracht, jetzt haben wir dann die Nimbus mit einem 80er Mahlwerk verfeinert, dann wollen wir diese Nimbus als Nimbros, zwei Nimbus nebeneinander an einem Stand. Da gibt es dann links 75er, rechts 80er und das ist eigentlich auch, da haben wir unheimlich viele Vorbestellungen und nur von Leuten, die nur so, ja, die so am Rande irgendwelche Gerüchte gehört haben und auf Discord, die dann wirklich auch schon vorbestellt haben. Aber
Krass.
das ist jetzt das Nächste, was jetzt ansteht.
Krass. Nautilus, die Nimbus ist sowas wie die kleine Schwester, der kleine Bruder von der Nautilus?
Ja, kann man sagen. Allerdings mit Vorbrecher und auch einen eleganteren Fuß hat die. So ein bisschen 50er Jahre Riva-Style. Und mir gefällt die vom Design besonders gut. Und die ist auch wirklich, also auch eine Mühle, die ist gebaut für die Ewigkeit. Also da geben wir auch lebenslang Garantie drauf. Ja, solange es uns gibt. Ich bin jetzt 56. Ich habe Anspruch auf, ich glaube, 350 € Rente. Also ich muss arbeiten, bis ich tot umfall. Markus ist noch mal, ich glaube, 9 Jahre jünger, 8 Jahre jünger. Der wird auch, ne, also wir werden nicht so schnell, wenn es gesundheitlich passt. Und in unserem Leben waren wir eh schon arbeitslos. Also wir haben jetzt nicht da den Drive, nichts zu machen. Ne? Die Arbeit macht uns Spaß. Wir arbeiten aber auch nur von 11 bis 5. Freitags frei, im Sommer machen wir 3 Monate Pause. Ne, also Lebensqualität kommt direkt nach der Kundenzufriedenheit und nach dem Rechnung bezahlen.
Ja, verstehe, verstehe. Ach, das hört sich eigentlich nach einem sehr schönen Lebenskonzept an. Und nochmal zu den Mühlen kurz zurück. Du hast gesagt, die Nimbus, die hat andere Scheiben, kleinere Scheiben, 80er,
Ja,
glaube ich.
die hat, also die jetzige hat 75er
Oder so
und das
75er.
sind die Scheiben, die auch bei irgendeiner Barista-Meisterschaft, der hat ein Kroate oder ich glaube ein Serbe gewonnen, mit dieser Anfim Super Caimano, mit einem gepimpten Verstellung, dass die Scheiben noch ein bisschen paralleler sind. Und das ist ein super Allrounder. Für Filter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ob dunkel, ob hell, super. Und wenn nebendran direkt eine 80er ist, mit den SSP Lab Suite, die macht dann für die hellen Röstungen, macht die einfach einen super Output und ist auch für Filter tauglich. Also dieses Doppelding, was wir dann auch als RAW-Version verkaufen, mit wenig Oberflächen, ja, weil da gibt es auch einen Riesenmarkt für. Gibt ja auch eine Speedster von Kees van der Westen in RAW. Und weil viele Leute müssen nicht dieses Bling-Bling haben, ne? Denen geht es nur um die Funktion. Und das macht es für uns natürlich leichter und das macht die Mühle deutlich günstiger. Ne, und dann wollen wir die dann unter 6 anbieten als doppelte Version.
Ist das denn, ist das vom Preis her eigentlich alles so gestaffelt? So Titus ist teuerste, die Nautilus
Ja.
in der Mitte und die Nimbus die günstigste?
Ja, die Nautilus und Nimbus ist eigentlich gleich, weil du musst dir vorstellen, der Zusammenbau von einer Nimbus oder Nautilus dauert 3 Stunden und von einer Titus fast eine Woche. Also das ist ein Unterschied, utopisch, ich weiß gar nicht, wie viele Teile. Wir haben irgendwo eine Stückliste, aber der Titus, das sind etliche Teile und oft musst du ein bisschen nacharbeiten. Und die ist also schon sehr, sehr delikat.
Verstehe. Und die Nimbus, die wollt ihr auch als so
Genau.
Dualmaschine jetzt demnächst dann an den Markt
Ja,
bringen? Also
ja.
seid ihr schon am Bauen, oder?
Ja, da haben wir jetzt gerade praktisch den Standfuß, der wird gerade gelasert. Und dann müssen wir mal schauen, wie das klappt mit dem Kanten. Und wenn das mit dem Kanten klappt, dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege.
Cool. Und als Rohrversion klingt auch spannend, aber lass uns noch mal ein bisschen über Beschichtung reden. Du hast vorhin ja DLC erwähnt als eine der Beschichtungen, was irgendwie auch in aller Munde ist, ist immer Red Speed, ne?
Ja, dann gibt es Red Speed, genau. Das ist praktisch eine Multilayer-Beschichtung von Titan-Carbonitrit und Titan-Aluminium-Nitrit. Und da müssen aber die Sachen nicht nur Blank-Alu sein, sondern müssen sogar vernickelt sein oder Stahl.
Okay, damit das hält, ja?
Genau, und bei DLC, damit es aufgetragen werden kann. Und bei DLC ist halt, geht auch auf Alu, aber dann darf es bloß nicht oxidieren und da muss man ziemlich schnell wegschicken. Und die Oberfläche muss echt tipptopp sein und da darf kein bisschen Dreck drauf sein, sonst kontaminiert das irgendwie. Und also das ist nicht einfach. Wir haben da oft Fehlbeschichtungen. Ich würde sagen, bei DLC mindestens 30%. Und so ein Standfuß von der Nimbus, den haben wir jetzt auch DLC beschichten lassen. Also da sind wir um die 700 Euro nur für die Beschichtung. Und wenn du bedenkst, dass der Fuß gelasert wird, dann wird der gefräst, gekantet, vorm Fräser poliert, nach dem Kanten nochmal poliert. Ja, also da kommt unheimlich viel Stunden zusammen. Und ich glaube, also ich will jetzt nicht auf die Märtyrerdrüse drücken, ja, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir die geringste Gewinnspanne haben vom, also prozentual von den Mühlen. Ne, weil das halt viele Fehlbeschichtungen sind und wenn du einen Kratzer hast, dann musst du auch riesen Nachlässe geben oft. Ne?
Ja.
Aber es ist unser Businessmodell und ey, wir haben da Bock drauf, wir machen das und das hat uns immer fasziniert. Ja, und deswegen sind wir, das macht halt auch keiner. Ja. Das hat einen Grund. Ja. Warum macht das keiner?
Ja.
Ne? Die machen alle ihre Fräsgeschichte drauf, dann wird's eloxiert und das war's. Und eloxieren kostet bei so einer Mühle vielleicht 30, 40 Euro, ne?
Ja, das ist ein Unterschied, ja. Das Risiko ist dadurch natürlich auch geringer.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, im Woman Acceptance Factor so ein Begriff wie easy clean.
Ja, ja.
Ist aber jetzt nicht eine spezielle Beschichtung, sondern ist ein Marketingbegriff, oder?
Also dieses Easy Clean, es ist tatsächlich so, dass du diese PVD-Beschichtungen, ja, das ist wie Red Speed, Zirkoniumnitrit, DLC ist jetzt keine PVD-Beschichtung, aber ähnlich, also Physical Vapor Disposition, die sind einfach von den Oberflächen, da gibt's kein Patina und mit einem Mikrofasertuch ist das wirklich in 0, nichts sauber.
Okay.
Also ist wirklich easy clean und hat diesen Lotus-Effekt. Das heißt, das Wasser perlt ab. Und ja, es bleibt gleich. Das ändert sich nicht.
Ja, ist auf jeden Fall schön. Und das hast du aber immer bei diesen hochwertigen Beschichtungen oder so.
Ja. Ja, das kann man optional wählen. Es gibt auch einfach nur normal Nickel. Ja, oder also Edelstahl-Look.
Ja, klar, okay. Ja. Aber wenn du denn DLC oder Red Speed oder sowas nimmst, dann ist das sozusagen Teil der so funktioniert das eben dann, ja?
Ja, das ist dann so mit das Teuerste, da gibt's dann eigentlich nur noch Damaststahl, was das Ganze nochmal toppt und preislich utopisch ist. Ne?
Du hast vorhin nochmal gesagt, dass die, gerade bei SSP, dass man immer wieder neue Begriffe rauskommen. Es gibt ja, du hast vorhin HU gesagt.
Ja, also, Katastrophe.
Ja, High Uniform und dann gibt's Low Uniform,
Low Fine.
Ja, ja, ja. Das, ich meine, die Scheiben sind ja alle unterschiedlich, ne? Die machen schon alle irgendwas anderes, ne? Wo sind denn da die großen Unterschiede aus deiner Sicht? Also ist das nur so ein, das eine ist besser für Filter, das andere für Espresso und das ist es eigentlich?
Ja, also das ist eigentlich, dass wirklich die, zum Beispiel die High Uniformity, die haben bei Espresso, haben die ihren Peak einfach, dass die die uniformste Partikelgrößenverteilung haben in der Espresso-Range. Und wenn die äußeren Täler ein bisschen tiefer sind, dann kann man das optimieren für Filter. Ja, und bei Hansung oder bei SSP ist es halt oft so, dass er die, wie gesagt, kompatibel haben will. Und das ist uns aber nicht recht, weil Die besten Filterergebnisse haben wir mit den Brewbirds und die besten Espresso-Ergebnisse bei heller Röstung sind einfach die High Uniformity.
Und die Brewbirds sind denn so, könnte man sagen, dass das so dem Begriff
Oh, weiß ich nicht, aber die haben halt, da kannst du halt auf feinster Mahlstufe so Turbo-Shots machen. Ich meine, es gibt auch viele Leute, die die gut finden. Für mich ist das nichts. Ich habe die lieber ein bisschen überextrahiert als unterextrahiert. Also lieber lange Durchlaufzeit. 40 Sekunden sind mir lieber als 20.
Ah, okay. Aber das heißt also, im Grunde genommen ist der große Unterschied am Ende mehr für Filter geeignet und mehr für Espresso geeignet.
Ja, genau.
Und ihr habt eure eigenen Scheiben speziell für Brew entwickelt und
Genau.
die werden dann von SSP aber auch gefertigt.
Die werden gefertigt, genau. Und er hat da auch schon mal kleine Änderungen gemacht. Das habe ich aber ziemlich schnell gemerkt und habe dann gesagt, ey, guck mal, das kann nicht sein. Die sind anders. Und dann sagt er, ja, you know, it's like driving on a racetrack with flat tire. Und ich habe gesagt, ey, ich fahre mit Flat Tires. I don't care. Mach mir Flat Tires. Bitte. Lass die so, wie die waren. Ja, und dann haben wir Diskussionen, aber wie gesagt, wir kommen gut aus. Und er ist auch ein cooler Typ und der ist wirklich, die Scheiben, da sind auch schon mal Zitronen dabei. Ja, also wir vermessen die auch und haben da auch schon aussortiert. Also da gibt es auch nicht nur Perfektionismus. Aber mit den Mahlkönigscheiben, da haben wir halt deutlich schlechtere Erfahrungen mit den EK43-Scheiben und die haben wir hier rumfliegen. Also die verkaufen wir für 99 Euro plus Mehrwertsteuer, weil die will kein Schwein haben.
Naja, es ist das
Ne? Andere
Angebot.
Scheiben machen die gut, also ich will um Gottes Willen, die haben ja ihre Daseinsberechtigung, machen tolle Sachen, ne? Aber halt mit den Scheiben sind wir sicherer bei SSP.
Verstehe, verstehe. Naja, gut, es gibt halt mittlerweile gerade in dem Bereich der Mahlscheiben wirklich extrem viel Angebot, ne? Also vielleicht kommen wir dazu mal so ein bisschen. High-End, ja. Also was ist jetzt High-End? Also gerade wenn wir von Mahlscheiben reden, gibt es ja ein paar andere Anbieter, die, ja, ich weiß nicht, ob ihr die als Konkurrenz seht oder nicht, Cavatec oder Weber, die eben auch ihr eigenes Süppchen machen da mit den Scheiben. Und die für mich eigentlich immer so ein bisschen, also ihr, das ist so diese High-End-Ecke. Wie ist deine Vorstellung von High-End? Also
Ja,
wo?
also High-End ist für mich immer kompromisslos. Ja, dass man sagt, ey, no compromise. Also die Scheiben auch entweder Filter oder Espresso. So ein Mittelding, ja. Es gibt ja viele Hersteller, die sagen, ja, unsere Mühle ist für alles. Oh, wie für, dann, die kommen dann an mit einer konischen Mühle, die angeblich für Espresso, für hell, für dunkel, für Filter, für alles super ist. Ja, und das ist ja, lächerlich. Also das ist totaler Quatsch. Da muss man sagen, okay, auf welchem Niveau? Natürlich ist es für einen Studenten, der nicht viel Geld ausgeben will, der eine Allround-Mühle haben will, ist es völlig legitim und dann kann man auch sagen, das ist okay. Aber dann muss man halt wirklich die Kirche im Dorf lassen. Weil wenn wir vom höchsten Niveau reden, dann geht sowas nicht.
Aber ich meine, keine Kompromisse ist auch relativ, oder? Also gibt es da wirklich so einen Anschlagpunkt? Also würdest du sagen, High-End ist wirklich End? Oder geht da immer ein bisschen mehr?
Ja, ich meine, wenn es irgendwie technisch, also wir probieren uns ja auch immer von Batch zu Batch zu verbessern, ja. Aber bei der Titus, da haben wir jetzt bestimmt schon das, ja, ob das achte Batch oder neunte oder zehnte, das sind ja immer kleine Serien. Na, guck mal, ich glaube, wir haben in 10 Jahren haben wir vielleicht 100 Mühlen verkauft davon. Na, das ist ja jetzt echt nichts Dickes, ne? Und aber so kleine Verbesserungen immer gerne, ne? Aber es muss halt auch nicht auf Teufel komm raus. Es darf auf keinen Fall die Kosten in die Höhe treiben für nichts und wieder nichts. Ja, wir haben früher auch Titanschrauben genommen und irgendwann haben wir gesagt, was soll der Scheiß? Titanschrauben? Wofür?
Wofür?
Haben die eine bessere Zugfestigkeit? Nein. Die sind leichter? Ja. Wofür? Die Mühle wiegt 18 Kilo. Ob die jetzt 17,99 irgendwas wiegt, interessiert einen Toten. Ja, und da muss man einfach realistisch bleiben. Man muss keine Kosten erzeugen, die keinen Sinn machen. Ja, aber wenn jetzt so eine PG-Verschraubung, die kostet bei uns zum Beispiel bei der Titus das Hundertfache, was die PG-Verschraubung von der VersaLab kostet. So, das heißt 40 Cent da oder 40 Euro bei uns. So, und wenn du dann unsere Kunden fragst, Ja, die stehen auf so Details oder die Spaltmaße, ne? Und ey, billig produzieren, das können die Chinesen besser. Ja, das können wir nicht. Wir können das entweder richtig gut und geben den Leuten, wollen den Leuten ein Gefühl vermitteln, dass die nicht nur ausgeliefert sind bei zwei Freaks, die im Keller ihre Mühlen zusammenschustern, sondern dass die sich gut aufgehoben fühlen, dass die dieses Gefühl mitnehmen, ist uns unheimlich wichtig. Das können wir natürlich nicht immer vermitteln und wir können es auch nicht jedem recht machen, natürlich. Ja, aber so, wenn 99% unserer Kunden zufrieden sind, dann ist das schon gut.
Ja, und ich meine, da hört man ja wirklich nur das Beste gerade von eurem Service, den ihr liefert. Also.
Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Es gibt auch Leute, die sagen, ey, wir haben noch nie so einen schlimmen, grauenhaften Service erlebt. Ja, das ist einfach, wenn es irgendwann ist, es Maß voll. Wir können keine Barista-Kurse machen. Ja, wenn wir den, ey, mach mal WDT, mach RDT.
Ja.
Ja, jetzt Channeling hier, jetzt Channeling hier, ey, mach mal so, ändere die Geschwindigkeit. Und irgendwann sind wir mit unserem Latein am Ende und dann sagen wir, ey, pass auf, was hältst du von der Rückabwicklung? Mach keine Kratzer drauf, komm, wir nehmen das Ding zurück, mach dir keine Sorgen, ne, wir teilen uns das Porto irgendwie oder du zahlst das Porto, weil du hast das verkackt, ja, aber wir wollen den nicht seinem Schicksal überlassen.
Das ist doch schon fair, ist doch schon fair
Wir
am Ende.
probieren's. Ja, wir probieren's. Es ist schwierig, es wird mit Sicherheit immer wen geben, der meckert, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen sind die Leute zufrieden und selbst so ein Shitstorm, der kommt einfach nicht an, weil da gibt's dann zu viel Gegenwind von zufriedenen Leuten einfach.
Ja, also ich glaube auch, dass da, ihr habt einfach ein super Standing und das spricht für sich. Und natürlich gibt es immer Leute, die wahrscheinlich nicht zufrieden sind, aber so vom Tenor würde ich sagen, was ich so mitkriege, ist das, was ihr da so liefert, ein super Service. Nochmal zum Thema High-End. Weber EG1 oder Kaffertec Monolith
Ja, boah, ich.
FlatMax, welche würdest du nehmen, wenn du keinen Titus hättest?
Also ich sagte ehrlich, also wenn ich keine von denen nehmen würde, ich kann es ja, also ich weiß es echt nicht. Also die, ich bin, fällt mir schwer, mich da zu entscheiden. Ich würde wahrscheinlich vom Kaffertec die mit dem 75er Mahlwerk nehmen. Weil dieses uniforme Mahlgut, ja, bin ich kein Freund von. Ich mag nicht, ich mag eine helle Röstung, die noch eine Textur hat. Ich mag diese totale Clarity, die diese HU-Scheiben und die von mir aus diese Kaffertec-eigenen Scheiben haben, mag ich nicht. Ja, deswegen lieber nicht so ganz uniform das Mahlgut, ne? Aber wie gesagt, lieber Kaffertec,
Lieber Kaffertec als Weber.
ja, auf jeden Fall.
Okay. Kommen wir noch mal so eine Runde drehen wir noch, Frank. Wer kauft denn eigentlich so eine Mühle? Du redest ja viel davon, dass deine Kunden das so oder so oder so empfinden. Also, aber wer kauft denn so eine Dinger?
Ich habe erst heute, habe ich erst eine Geschichte erzählt, und zwar haben wir dem Premierminister von Katar, der hat bei uns eine Titus gekauft, auch eine Nautilus, und dann hat er irgendwann mal ein paar Mahlscheiben noch gekauft. Und ich mache das mit dem Rechnungsschreiben, mache ich wirklich, ich kopiere dann eine alte Rechnung, dann habe ich direkt die Adresse drauf und fülle dann nur die neuen Sachen ein, dann habe ich schon alle Adresse drin und so. Und dann habe ich die Mahlscheiben, die er für 530 € kaufen wollte, mit, ich glaube, 40 Euro Porto. Und dann kam dann ein Eingang von 1.100 € oder sowas Utopisches. Da dachte ich, boah, das gibt's doch nicht. Ey, der hat 1.100 € bezahlt. Wofür? Der hat doch nur ein Mahlwerk. Dann habe ich mir die Rechnung angeguckt und dachte ich, ach du Scheiße, habe ich ihm das Porto noch von der letzten Mühle berechnet. Ne? Und anstatt das zu ändern, ne? Und da habe ich direkt angeschrieben, weil da ist schon peinlich, ne? Und habe gesagt, hör mal, Abdulaziz, ey, ich habe hier dir das falsche Porto berechnet. Ich habe dir, ich glaube, 500 € und 400 € zu viel berechnet. Ah, oh, Frank, I'm so happy with your stuff. Please see it as a present. Ne? Und da hat er uns das einfach mal so geschenkt. Ne? Und
Ja.
dann sind wir natürlich, ey, tit for tat. Also ich kann mir da nicht mich bereichern an
Ja.
dem Fehler, den ich gemacht habe.
Ja.
Und dann hatten wir noch, der hat eine Handhebelmaschine, ich glaube, irgendein Londinium hat der. Und wir hatten noch Handhebel da in Damaskusstahl. Also
Ui. Ja.
Damaststahl, utopisch. Also da haben wir schon, ich glaube, für die Herstellung 500, 600 € bezahlt. Und dann habe ich dem dann so ein Ding geschickt, unaufgefordert. und ohne irgendwas, einfach nur so. Und da war er natürlich dann wieder happy, ne?
Wow, ja, na, ich meine, so eine Kunden wünscht man sich und
Ja, aber ansonsten haben wir hier zum Beispiel Cary Fukunaga, ist hier der Regisseur und Direktor vom letzten James Bond Film. Oder Timo Boll, der Tischtennis Weltranglisten, erste viele Jahre. Jonas Kaufmann, Star-Tenor, österreichischen Staatsoperndirektor und einige aus der Wiener Philharmonie. Das sind ja auch, das sind eigentlich einige. Ein Formel-1-Fahrer haben wir unter unseren Kunden. Und es ist eigentlich auch noch ein paar, die überhaupt nicht genannt werden wollen. Versteht zwar nicht, wieso, weil, mein Gott, ey, eine dekadente Mühle ist doch noch irgendwo Hobby, ne? Ist ja kein Auto, Oldtimer oder so.
Ja, aber es ist schon so, es geht doch in dieselbe Richtung, oder? Ich meine, davon abgesehen, dass das eine tolle, ja, eine Mühle ist, die einfach versucht, das Perfekte auch aus dem ganzen Funktionsumfang rauszuholen, dass sie grundsätzlich hübsch ist. Es ist schon ein Statussymbol, oder?
Also ich würde mir wünschen, ich meine hier Timo Boll, der hat den gleichen Physiotherapeuten wie, wie heißt nochmal dieser deutsche Basketballstar, Dirk Nowitzki.
Ja,
Ja, ne? Und so zum Beispiel, oder hier die Fußballer, ja, die haben ja keinen Bock, immer im Michelin-Restaurant zu essen mit ihren Freunden, Freundinnen, sondern die kochen dann zu Hause, der eine schneidet die Zwiebel, der andere macht, was weiß ich, macht das Fleisch zurecht.
Genau wie du und ich, ja?
Ja, genau. Und wenn das Ganze dann gelaufen ist, dann so Leute. Und jetzt machen wir uns mal hier einen guten Espresso und ja, begleiten dann die Leute in ihre geniale Kaffeeküche. Und das sind eigentlich so Dinge, ne? Also das wäre eigentlich so der Kundenkreis, also wo ich mir so ein Ding kaufen würde. Weil ich würde auch eher auf den Urlaub verzichten und sage, nee, ich kaufe eine vernünftige Mühle. Oder
Naja, ist nicht in jedermanns Preisklasse, ne? Und du hast ja auch nicht nur, ich sag mal, reiche Leute, sondern du hast ja auch Kunden, die aus einem ganz normalen
ja,
Umfeld
die sind
kommen,
mir
ne?
eigentlich auch am liebsten. Ne? Die echt sagen, mit wenig Geld, ey Frank, wenn du da hast mit Kratzer oder ein Rückläufer oder so, ne? Dass die wirklich nicht die Mühle bekommen und irgendwo einen Mikrokratzer finden, ohne die überhaupt probiert zu haben, sondern die vom Output begeistert sind, vom Workflow, ja, und die das dann zu schätzen wissen, ja, das ist natürlich am schönsten.
Und vielleicht ein Kunden, der, ich glaube, den jeder in deinem Zusammenhang schon gehört hat, ist Proud Mary, also ein Coffeeshop in Amerika. Die haben von dir, ich glaube, so eine Spezialanfertigung. Habt ihr die eigentlich gebaut oder
Ja, die
erzähl
haben
mal
wir
darüber.
eigentlich mit ihm zusammen, sage ich jetzt mal, angefertigt, mit unserem damaligen CAD-Zeichner. Und das war dann auch so ein Custom-Projekt. Und der Nolan von Proud Mary ist halt so ein Typ, also der könnte sich alles leisten, aber der ist total bescheiden, aber auch keine Kompromisse. Der will das Beste haben vom Besten. Der hat die Dinger dann an sein Tiefkühl angeflanscht und ich glaube, allein die Tiefkühlgeschichte, die war 30.000 Dollar.
Das
Ja.
heißt, vielleicht für alle, die das, ich packe ein paar Fotos in die Shownotes, aber nur um das nochmal kurz zu umreißen, da sind praktisch die Bohnen in einem Tiefkühler oben mit einer Sichtscheibe und unten dran hängen. Was hängen da eigentlich? Nautilus oder?
Ja, also Nautilus, eine Nautilus-Filter, die praktisch auf Schienen beweglich ist und mit denen man dann über einen Dosierer an die verschiedenen Filterröstungen rankommt. Und der Nolan war auch einer der ersten, der festgestellt hat, nach wie vielen Tagen nach der Röstung die Bohnen eingefroren werden sollen und wie praktisch der Zustand der Bohnen am besten ist, ohne CO2-Ausstoß oder wie es einfach vom Handeln am besten ist für ihn. Und der hat ja damals in Australien in seinen Läden, hat er die EKs und unsere Dosing-Tools, die wir damals für die EK halt gemacht haben. Und in Amerika, also in Austin, Texas, hat er diesen riesen Tiefkühl stehen und hat auch die Elektrik, also der hat keine Netzteile, sondern er hat das alles mit einem großen Kasten integriert, wo du praktisch mit Impuls jedes Mal das Ding startest, die einzelnen Mühlen. Und Ja, der macht dann auch, hat dieses Specialty Coffees, der hat manchmal Cafés da, die kosten $150 eine Tasse. Also
Wahnsinn.
utopisch. Und die normalen sind aber auch schon 15, $16 Takeaway, auch bei Corona, ne? Da hat er die dann so stehmäßig verkauft, also.
Krass. Der Laden sieht gar nicht, also ich meine, man darf jetzt echt nicht den falschen Eindruck kriegen. Also der Laden, der sieht echt nach einem stinknormalen Coffeeshop aus,
Ja,
oder?
aber ey, da gibt's einen Laden, da ist so eine Drohne, die da rumfliegt, da wird dir erst die Größe bewusst. Also der ist schon riesig und die Anlage von dem, der hat so ganz spezielle Lautsprecher, also der legt auf die Details, legt der auch größten Wert und der ist total Prestige und Statussymbole sind dem völlig egal. Der ist echt wie so ein Holzfäller, ja, der kann sich alles leisten, ja, aber der will nur das Beste haben, was für ihn das Beste ist. Damit will ich jetzt nicht die Mühle nochmal in den Himmel loben, aber das war für ihn, ja, mit dem Umbau von der Funktion, wie schnell du an die Mahlscheiben kommst, vier Schrauben, zack, 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 kommst an die Mahlscheiben und wenig Anhaftungen und der ist da der totale Freak.
Ja. Naja, das ist so ein bisschen auch für euch natürlich, also mal abgesehen, dass ihr tolle Kunden habt, aber das ist natürlich auch so ein totaler Ritterschlag irgendwie da, diese Anlage, ne?
Super, ich meine, das war wirklich so aufwendig und der hat immer gesagt, ey, guys, come on, you will be really happy when you're involved in the project, ne? Und wir hatten dann oft FaceTime nach der Arbeit noch und war schwierig, das Technische, der Markus ist spricht zwar Englisch, aber im Technischen wird es dann schwieriger und ich musste dann immer mich um alles kümmern, um diese Sachen. Und dann hat das nicht gepasst, da muss man was neu machen. Ja, und diese Einzelanfertigung, das macht's ja nicht billig. Ja.
Nee.
Und wir haben auch öfters Anfragen, ja, könnt ihr uns auch so ein Teil bauen? Und dann sage ich, ey Leute, das geht nicht, da musst du richtig mitarbeiten. Und der Nolan, der hat da richtig nicht nur die Initiative ergriffen, sondern der hat da richtig mitgemacht. Und wie gesagt, ey, nur der Gefrierer, Custom-Teil, $30.000.
Krass, krass, krass,
Also da
krass.
musst du schon viele Cafés verkaufen.
Da musst du schon einige Kaffee ver, ja, genau, und die müssen dann auch sein, den Preis haben. Super, toll. Mal kurz nochmal in die Zukunft geguckt. Du hast gesagt, ihr baut die Nimbus jetzt mit so Doppel, als Doppellaufwerk. Und das ist auch schon am Machen. Was ist denn sonst so geplant für die Zukunft?
Also was bei uns ganz an oberster Liste steht, ist natürlich eine Walzenmühle.
Okay.
So eine relativ kleine, kompakte, die dann auch für so Läden wie Proud Mary, der wäre da wirklich prädestiniert, so ein Ding da auch hinzustellen. Kleinere Cafés, auch natürlich total verrückte Typen, wo du natürlich über diese Vorbrecherwalzen schon Einfluss auf das ganze Profil nimmst. Eigentlich ist es immer ein Problem, die Dinger zu kühlen, aber da könnte man sich darauf einigen, dass man vielleicht nur gefrorene Bohnen nimmt. Dann kann man sich auch die, hat dann auch weniger Probleme mit der Statik. Also das ist so ein Projekt, was uns vorschwebt. Und Markus natürlich ist da auch die treibende Kraft, sag ich mal. Mit unserem neuen Cut-Büro, mit dem wir zusammenarbeiten, das sind auch richtige Freaks, die auch super Vorschläge haben und uns geben, dass wir da nicht ganz allein sind. Die Walz, die kriegt man dann wahrscheinlich von einem Hersteller aus China. Das ist aber auch so ein ganz akkurater Typ und ey, nichts gegen China. Also wir lassen alles regional herstellen bei uns, aber wir hätten auch kein Problem mit, wenn man da jetzt mal so Prototypen da mit Walzen sich kommen lässt, weil das ist auch ein langer Weg.
Wie kann ich mir das vorstellen? Die Walzen ersetzen dann komplett das Mahlwerk oder sind nur als Pre-Breaker
Ja,
interessant?
also die werden praktisch die Bohnen pre-breaken, genau, vorbrechen. Und da gibt es dann wahrscheinlich drei Paar Walzen. Eins, was die Hauptvorbrechergeschichte macht. Und das zweite Paar hat dann auch schon aufgrund der Größe, wie man das vorbricht, schon einen Einfluss auf die gesamte Partikelgrößenverteilung, weil du musst bedenken, hier zum Beispiel Nespresso und so, wenn man diese Kapseln, das sind 4 Grämmchen, was da drin ist. Ich glaube 3, 4 Gramm. Und weil die das halt auch ziemlich uniform mahlen, können die sich dann natürlich auch ein bisschen Kaffee sparen. Und ich meine, Kaffee sparen ist jetzt nicht das Hauptkriterium, aber wenn du anstatt 20 Gramm vielleicht mit 15 auskommst bei Riesencafés, ja, und geschmacklich noch einen drauflegen kannst, Einfluss auf die Partikelgrößenverteilung hast, ja, ist wirklich, was uns im vorschwebt, weil es heißt immer, das gibt's nicht in klein, das kann man nicht in klein machen. Deswegen ist es auch eine kleine Challenge für uns.
Verstehe, aber hinten dran hängt denn trotz neuem normale Mahlscheiben, die denn das
Nee,
Endprodukt.
das finale Malen ist auch eine, sind auch zwei Walzen.
Ah, okay, also alles nur mit Rollen.
Genau.
Okay, wow. Das klingt mega interessant. Und in welchem Stadium seid ihr da gerade?
Also haben wir schon so einen Prototyp auf CAD und aber den werden wir überarbeiten, weil da gibt es nur zwei Paar Walzen und wir müssten da wirklich noch eine dritte implementieren. Und ich sage jetzt mal, sobald die Zeichnung steht, werden wir dann mal einen Prototyp bauen. Ne, da geht natürlich dann auch immer viel, viel drauf beim Prototyp, an Ressourcen, an Geld, an Zeit, an Widmung und natürlich auch Euphorie, Frustration
Ja.
gehört halt auch dazu.
Und mal von dir eine Einschätzung, wann meinst du, wann du damit ein bisschen in die Öffentlichkeit gehen kannst?
Also wenn ich sage dieses Jahr, dann wird Markus mir im Nacken springen. Deswegen ich sag mal nächstes Jahr.
Ja,
Ne?
verstehe.
Also
Okay.
26
Ja.
werden wir das ganz sicher angehen.
Cool, super cool. Frank, danke für all die tollen Informationen und das super Gespräch. Hast du was, was wir vielleicht umschifft haben und was du gerne noch ansprechen willst? Oder haben wir eigentlich alles jetzt so einmal
Ja,
besprochen?
was wir da vielleicht noch anbringen könnten. Ich meine, guck mal, wir haben ja die Mühlen gebaut und kein Schwein kannte uns. Kein Schwein kannte ein Dosing-Tool. Ich habe in einem Jahr habe ich zwei Dosing-Tools verkauft. Und dann hat irgendwann Kees van de Westen gesagt, ey Leute, ich mache hier einen Messestand in Amsterdam. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, bringt ein paar Mühlen mit, könnt ihr bei mir ausstellen. Ja, und dann haben wir dann im Endeffekt da erstmalig unsere Mühlen ausstellen können. Und da war dann wirklich, das war für uns wie der Ritterschlag,
Ja,
ja,
verstehe.
von zwei Dilettanten in Anführungsstriche, die vom Godfather of Coffee, weil der Case, der ist wirklich einer der coolsten Leute im Coffee-Business und der wirklich mit einer Wahnsinnspassion dahinter hängt, noch nicht mal dieses Wirtschaftliche immer auf den Blick, sondern erstmal die Passion. Und dass dieser Typ uns dann einlädt und wir konnten da ausstellen, haben dann die ganze Lamazoco-Crew kennengelernt, die natürlich mittlerweile alle Mühlen von uns haben. Kent Beckett, der Aktionär, der Hauptaktionär, dann Guido Bernardinelli, der Geschäftsführer, der CEO in Italien, dann Henk Langkemper, der holländische Distributor, der deutsche Lamazoco-Distributor, der englische. Und die haben alle dann oft eine Titus, eine Nimbus. Und das war für uns halt so, wo wir sagen, ey Leute, ey, vielen Dank. Und dann hat Lamazoco uns eingeladen. Also das war, die Messen, die hätten wir ja gar nicht, die Kohle hatten wir ja gar nicht für so einen Messestand. Und wenn du dann eingeladen wirst und kannst in erster Reihe dein Zeug ausstellen und wir sind dann nur rumgelaufen, die haben dann gesagt, ey Leute, wo war die, da waren Interessenten, ja, gebt ihm unsere Karte. Wir sind da selbst, wir waren da selbst total fasziniert auf der Host oder auf dem London Coffee Festival. Ja, das war eigentlich noch so eine
Wow, ja,
kleine,
das ist eine
kleines
super,
Ding.
ja, eine super Abschiedsgeschichte. Also ich finde das gibt mir wieder das Gefühl, dass wir alle immer nur auf den Schultern von anderen Riesen stehen. Das ist eine schöne Geschichte, Frank, wirklich. Also gerade auch, dass du das nochmal erwähnst, dass ihr da sehr dankbar seid für. Finde ich
Ja,
super.
absolut,
Ja,
ja.
ja, ja. Frank, wir haben Stunde 15. Ich würde sagen, wir machen die Klappe zu hier.
Ja.
Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen
Gerne,
hast.
gerne, Chris.
Also
Jederzeit.
war wirklich eine
War mir
Freude.
auch ein Vergnügen. Auch die Vorgespräche
Ja.
und die Mühe, die du dir machst, die Arbeit, die du dir machst, dass das nicht mal eben so, ach komm, wir treffen uns mal eine Stunde, ne, mit Soundcheck, wie du dich gekümmert hast, mit App hier runterladen, Mikrofon hier, Headset da. Also dann nochmal einen kleinen Lob an dich, Chris, weil
Oh
das geht oft unter.
wow. Ja, oh Mann, das geht runter wie Butter, Frank.
Ja.
Vielen,
Wie
vielen Dank
gesagt, also
dafür.
gerne und alles Gute.
Ja, ich wünsche dir euch alles Gute oder euch alles Gute und an die Hörer, ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie wir und was lernen können oder auch einfach nur gut unterhalten. Ich wünsche euch immer eine leckere Tasse Kaffee, natürlich am besten mit Mahlgut aus einer Titus.
Unbedingt, unbedingt.
Und ansonsten sage ich bis bald und tschüss.
Ciao, ciao.